In den vergangenen Jahren war ich ja jedes Jahr mit dabei, wenn die Frauen in Obernzell Weltgebetstag geplant und durchgeführt haben. Aber seitdem wir das Martin-Luther-Haus nicht mehr haben und auch keine Gemeinde mehr am Ort ist, war ich auch ausgeklinkt oder habe mich ausgeklinkt, bis ich am 6. Januar eingeladen wurde von einer Frau, die da maßgeblich beteiligt ist an der Organisation und sie gefragt hat, ob ich auch am 1. März wieder dabei bin. Und es war toll zu sehen, was diese 4 Jahre an Wachstum gebracht hat. Wir haben uns früher immer Martin-Luther-Haus versammelt, da waren gerade mal so 20, 25 Frauen, 3 Pfarrer, ein Gitarrist noch als männliche Person. Und jetzt letzten Freitag, vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns im katholischen Gemeindesaal getroffen haben, war brechend voll. Es war wirklich schön zu sehen, wie auch jüngere Frauen dazugekommen sind. Und ich habe die Entwicklung gesehen. Wusstet ihr, dass der Weltgebetstag der Frauen, den wir am 1. März feiern, baptistische Urgründe hat? Es waren Baptistenfrauen, die das gegründet haben, drüben in den USA. Nachher ist das ein bisschen abgespaltet worden, dann haben wir Baptisten eigenen Weltgebetstag der Frauen. Ich weiß nicht, ob das hier so bekannt ist, aber Ursprünge und Gründung war durch baptistische Frauen in den USA. Zu Anfang haben wir 3 geistlichen Herren, der katholische Pfarrer, der evangelische Pfarrer und ich, dann immer die geistliche Komponente gefüllt. Bibel lesen, das heilige Wort verkünden, den Segen zu sprechen. Und mittlerweile hat sich das dann geändert. Ich habe dann die verantwortlichen Frauen so den Hinweis gegeben, macht das doch selber. Ihr könnt doch auch die Bibelverse lesen und den Bibelabschnitt und so weiter. Und so ist da eine Freiheit entstanden. Ein Part, der blieb mir, und den habe ich am letzten Freitag wieder ausgefüllt, ich musste immer die Kollektenpredigt halten. Ich weiß nicht, was am letzten Freitag zusammengekommen ist, aber es hat sich immer gelohnt. Fast nach Sonntag haben wir heute, nicht? Und ich war hin und her gerissen, den Text der Perikope für den heutigen Tag zu predigen. Aber wir haben ja auch das Abendmahl, 1. Sonntag in der baptistischen Tradition, zu feiern. Und ich habe mich dann durchgerungen und auch das Thema Abendmahl in der Predigt zu behandeln. In den letzten Jahren habe ich das immer so gemacht, wenn wir Abendmahl gefeiert haben, dann war der ganze Gottesdienst Abendmahl, die Predigt. Und nicht nur so als Anhängsel, wie wir es sonst gewohnt sind, wie ich es auch gewohnt habe. Und heute das Abendmahl als Selbstprüfungsmahl. Die Mahlfeier hat nicht ein thematisches Thema. Wir denken, es ist immer so Verkündigungsmahl oder Gedächtnismahl. Darauf haben wir uns eingestellt im Baptismus. Verkündigungsmahl oder Gedächtnismahl. Sondern es ist auch Gemeinschaftsmahl. Es ist ein Bundesmahl. Es ist ein Hoffnungsmahl. Und auch ein Verkündigungsmahl. Also ihr seht, man kann die Abendmahlsgottesdienste verschiedentlich thematisch benennen und mit Inhalt füllen. Und heute Abendmahl als Selbstprüfungsmahl. Und ich lese einen Text, der ist schon ausgegeben im Sonntagsbrief, der auch ungewohnt ist. Und weil er so ungewohnt ist, geht er uns nah, weil wir die ja schon so oft gehört haben, die Texte aus dem 1. Korintherbrief. Und zwar von einer Übersetzung von Berger Nord, ist auch ein Kuriosum, ein katholischer Theologe, der evangelische Theologie in Heidelberg gelehrt hat. Und Nord ist seine Frau. Beide haben ihren Namen behalten, ist auch eine Theologin. Und es kam erst raus, dass er Katholik war, als er seinen Dienst in Heidelberg abgelehnt hat, als er die Professur nicht mehr ausgeübt hat. Interessant, ne? Was alles gibt. Und er hat ein Neues Testament, das ist ein ganz besonderes, herausgebracht. Und zwar auch mit den sogenannten Spätschriften oder Apokryphen, neutestamentlicher Art. Er hat auch eine ganz andere Ordnung an den Tag gelegt, da ist nicht Matthäus das erste Buch im Neuen Testament, sondern er hat eine ganz andere chronologische Reihenfolge. Und der Text, vielleicht habt ihr ihn schon gelesen, rührt auch ein wenig unser Gemüt auf. 1. Korinther 11, 27 bis 32. Wer als Unruhestifter oder Aufwiegler beim Herrenmahl sitzt, der vergeht sich gegen den Leib und den blutigen Tod des Herrn. Jeder soll sich daher selbst prüfen, bevor er am Mahl teilnimmt. Die Gemeinde ist Leib Christi. Wer das für das Mahl nicht bedenkt, zieht Gottes Strafgericht auf sich. Deswegen sind so viele krank und schwach bei euch oder sterben früh. Wenn ihr weniger selbstgefällig wärt, würde ein derartiges Strafgericht Gottes überflüssig. Doch wenn Gott uns so straft, dann will er uns erziehen, solange noch Zeit ist, damit wir nicht dereinst zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Boah, ist das ein Hammer. Ist das ein Hammer. Wirklich. Und ich habe den ganzen Text genommen. Ich habe das auch schon erlebt, dass dann das mit den Kranken und Gestorbenen gar nicht mehr gelesen wird. Natürlich ist das in erster Linie an die Korinther geschrieben worden. Da waren dann diese Missstände. Das beschreibt der Apostel Paulus. Aber ich habe mal diesen ganzen Text genommen. Jeder soll sich selbst prüfen, heißt das hier. Der Apostel Paulus beschreibt diese Aufforderung nicht näher. Er teilt nicht mit, wie so eine Selbstprüfung auszusehen hat. Er teilt auch nicht mit, wie umfangreich die Selbstprüfung ist. Sind das 10 Fragen in Anlehnung an die 10 Gebote? Sind es 5 Fragen oder nur 3 Fragen oder 7 Fragen, die heilige Zahl? Im 2. Korintherbrief ergeht eine ähnliche Aufforderung an die Gemeinde. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. 2. Korinther 3, Vers 5. Und interessant ist die griechische Reihenfolge der Worte hier. Euch selbst prüfet, heißt es dort. Wenn man es ins Deutsche übersetzt, ein bisschen holperig, aber euch selbst prüfet. Und 2 Worte sind hier interessant, prüfet und selbst. Und beide Worte sind wichtig. Prüfet, das werde ich ein bisschen oberlehrerhaft, ist ein Tätigkeitswort, kennen wir vielleicht noch. Und jeder von uns hat eine Menge von Prüfungsergebnissen aufzuweisen. Die Mütter prüfen, ob das zubereitete Essen die verwöhnten Gaumen der übrigen Familienmitglieder nicht enttäuscht. Die flotten Damen mit der heißen Nadel prüfen die Wolle, damit Pullover und Handschuhe auch schön weich sind, schön kuschelig, damit das Gewissen sauber bleibt. Eltern prüfen hin und wieder die Schulaufgaben ihrer Sprösslinge und die lieben Kleinen prüfen auch, wie weit sie mit ihren Eltern umspringen können. Kennt ihr das? Interessant, nicht? Das Prüfen ist uns angeboren. Keiner wird erzogen von den Eltern mit der Maßgabe, so, jetzt darfst du mich prüfen. Das ist uns angeboren, irgendwie in den Genen drin. Und wir vollziehen es mit einem kritischen Blick, mit fachmännischem Handgriff oder sonst wie. Als Säugling und Baby hast du alles in den Mund genommen. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe vor nichts Halt gemacht. Hühnerköttel wurden auch geprüft. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie die Geschmacksrichtung war. Aber meine Großmutter und Mutter haben mir das erzählt. Ich habe alles in den Mund gesteckt. Hat mir keiner gesagt, dass ich das machen soll. Als 5-Jähriger sollte ich Holz holen. Da sagt die Mutter, jetzt nimm mal einen Korb und geh in den Nachbarraum. Das war so ein Abstellraum. Und da war Holz gelegen, um den Ofen zu füttern. Ich soll Holz holen und bring grobes Holz. Ich ging mit dem Korb in das Zimmer, aber niemand hat mir gesagt, was grobes Holz ist. Ich stand also allein mit dieser Aufforderung, grobes Holz zu bringen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich erinnert. Habe dann jedes Holzstück genommen und mit der Zunge daran gelegt. Und wenn es grob war, habe ich es in den Korb getan. Wenn das so komisch gesägt war, hat das ja grobe Kanten. Das war für mich grobes Holz. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Das Untersuchen, das Prüfen ist ein Wesensmerkmal von uns und es fällt uns nicht schwer. Was fällt uns nicht schwer? Anderes und andere zu prüfen, das fällt uns nicht schwer. Das geht uns leicht von der Hand. Der Text sagt uns aber, der Mensch prüfe sich selbst. Selbst ist ein Fürwort, das habe ich vorhin schon gesagt, oder Pronomen, genauer ein hinweisendes Fürwort. Es steht für ein anderes Wort und hier für meinen Namen. Und jeder kann hier seinen eigenen Namen einsetzen. Das klingt dann so, Rudolf Albild, prüfe dich selbst. Und jetzt kann jeder so seinen Namen da hineinsetzen. Schrecklich, nicht? Das hört sich so persönlich an. Rudolf Albild, prüfe dich selbst. Doch so ist es nun mal. Aus dem Mund der Eltern und der Lehrer habe ich oft den Spruch gehört, ich muss wohl Deutsch mit dir reden. Kennt ihr das? Und dann wusste ich, was die Stunde geschlagen hat. Wenn die Mutter das sagte, oder der Vater, oder auch der Lehrer. Und stell dir vor, Gott will Deutsch mit dir reden. Prüfe dich selbst, ist für jeden deutlich zu verstehen. Wir lesen also nicht, prüfe jeden in der Gemeinde. Nein, prüfe dich selbst. Und hierbei darfst du egoistisch sein. Ist das nicht schön? Ist uns auch so angeboren, nicht? Diese Eigenschaft. Nimm dich selbst dran. Nimm dich mal selbst ans Schlawittchen. Wird hier durch Paulus aufgefordert. Gehe mit dir auf den Prüfstand. Warum hat der Heilige Geist es so durch den Apostel Paulus schreiben lassen? Will er damit jedes Prüfen durch andere unterbinden? Will er dir und mir ein Argument geben, jede Korrektur durch andere für null und nichtig zu erklären? Was hast du mir denn schon zu sagen? Nein, mitnichten niemals. In 2. Korinther 13, Vers 5 heißt es, erforscht euch selbst. Das ist nicht dritte Person Singular, sondern Plural. Das heißt, ihr in der Gemeinde zu Korinth, das sahen ja die ersten Empfänger dieses Briefes, ihr in der Gemeinde zu Korinth prüft euch gegenseitig. Und Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen. Hui. Wer nur sich selbst zum Maßstab seiner Beurteilung nimmt, muss sich ein anderes Wort des Apostels Paulus gefallen lassen, 2. Korinther 10, Vers 12. Sie messen sich an sich selbst, vergleichen sich mit sich. Und dann sagt er, so dumm sind sie. Die Selbstprüfung hat einen Maßstab, die Heilige Schrift, keinen anderen. Nicht meine Vorstellungen, nicht meine Erziehung, nicht meine theologische Meinung, die Heilige Schrift. Das ist der Maßstab für gegenseitiges Prüfen. Was will die Selbstprüfung vor dem Abendmahl bezwecken? Mit dem Prüfet euch selbst räumt Gott dir die Gelegenheit ein, seinem Prüfungsurteil zu entgehen. Vers 31. Wenn ihr weniger selbstgefällig wärt, würde ein derartiges Strafgericht Gottes überflüssig. Denn mit Würde geht es um die Berechtigung, Abendmahl zu feiern. Wer unwürdig Brot und Kelch isst, isst und trinkt sich selbst zum Gericht, so im Lutherdeutsch, wie wir es kennen. Diese Würde habe ich persönlich jetzt, ich habe ja eine baptistische Genealogie, fünfte Generation, von Kindheit auf Baptismus kennengelernt, die Gemeinde. Ich habe diese Würde unterschiedlich empfunden. Wer ist in die Sonntagsschule gegangen? Gab es da so? Oh ja, toll, bin ich ja nicht alleine. Und es war immer schön im Sommer oder im Frühling oder im Herbst, wenn das Abendmahl gefeiert wurde, durften wir rausgehen, weil wir noch nicht würdig waren, als Kinder am Abendmahl teilzunehmen. Darüber war ich nicht traurig, ich gestehe es. Darüber war ich nicht traurig. Draußen war es viel spannender, mit den anderen zu spielen. Unwürdig war also, so dachte ich in meinem kindlichen Gehirn, unwürdig ist also derjenige, der nicht zur Gemeinde gehört. Da habe ich ja nicht zugehört, obwohl ich da zu Hause war. Als Gemeindeglied habe ich mehr die Moral im Blick gehabt. Ein guter Tag beginnt mit einer weißen Weste. Ist doch schön, nicht? Die ziehen wir an. Ich habe eine schwarze. Alles vorbei hier. Aber eigentlich beginnt jeder Tag mit einer weißen Weste. So was Ähnliches habe ich nachher in der Schule auch erlebt. Wenn die Hefte so im vorgeschrittenen Stadium waren, waren sie verschmiert, Tintenkleckse. Wir hatten ja noch die Tintenfässer und die Füllfederhalter drauf. Und ich war immer happy, wenn ein neues Heft begonnen wurde. Das war noch schneeweiß. Hat nicht lange gedauert. Morgens eine Weste anziehen, keine dunklen Flecken drauf, das ist doch herrlich. Und waren dann doch Flecken drauf, wurden sie behandelt, wurden sie aufgehellt. Und wisst ihr, was dann passiert? Das wird gräulich. Versuch mal, ein weißes Tuch irgendwie per Hand nicht mit der Waschmaschine aufzuhellen. Gräulich. Deine Weste wird dann auch gräulich. Aber beides wird dem Text nicht gerecht. Es geht nicht um eingeschriebene Mitglieder einer Gemeinde. Es geht auch nicht darum, dass ich mit einer weißen Weste zum Abendmahl erscheine. Im Gegenteil, die weiße Weste kann durchaus unwürdig sein. 1. Korinther 10, Vers 12, der Apostel Paulus. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Selbstgerechtigkeit kann unser Herr nicht ausstehen. Da könnt ihr die Bibel von vorne, von der ersten Seite bis zur letzten Seite lesen. Wenn er mit Menschen zu tun hatte, auch der Gott des Alten Testaments und auch Jesus, die selbstgerecht durch den Tag wandelten, da hatte er ganz, ganz große Schwierigkeiten mit diesen Menschen. Selbstgerechte finden wir auch in der Kirche. Und zwar reichlich. Sie be- und verurteilen andere vor und nach dem Gottesdienst. Ich könnte euch eine Geschichte nach der anderen erzählen, was ich da in meiner Zeit des Dienstes erlebt habe. Sie merken anscheinend nicht, dass sie in ihrer Selbstgerechtigkeit den anderen den Segen zunichte machen. Ich erinnere an das Prinzip des Pharisäers im Tempel. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Diese Begebenheit aus Lukas 18, 9 bis 14 gibt uns auch die Antwort auf die Frage, wer ist würdig? Der Zöllner stand ganz hinten im Tempel, stammelte schuldbewusst, Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das hat ihm kein Pharisäer sagen brauchen. Das wusste er selbst. Er ging mit sich selbst ins Gericht und erkannte, dass ich ein Sünder bin. Vor Gott und auch vor den Menschen. Und vor Gott im Lichte des Tempels, in den heiligen Räumen hat er sich erkannt. Und Jesu Kommentar, ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Boah, also der ist würdig, der sich vor die Brust schlägt und bekennt, Herr, du bist zu würdig, um mit mir Gemeinschaft zu haben. Wir haben ja schon oft ganz andere Ansprüche an Jesus. Mich tollen Kerl musst du doch akzeptieren, ohne mich geht dein Reich unter. Da fährt die Gemeinde vor die Wand. wenn du mich nicht beachtest? Bin ich mir meiner Sündhaftigkeit bewusst, dann bin ich würdig, die Zeichen der Vergebung in Empfang zu nehmen. Ist das nicht interessant? Keine weiße Weste, sondern das Eingeständnis, dass ich ein Sünder bin. Dass ich auch ein getaufter Sünder bin. Dass ich auch ein wiedergeborener Sünder bin. Dieses Eingeständnis macht mich würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Also keine Moralkeule oder keine Traditionskeule, gehöre ich zur Gemeinde oder gehöre ich nicht zur Gemeinde. Nein, ich bin ein Sünder. Denn Jesus ist gekommen, Sünder zu retten und nicht die Gerechten. Das steht auch in diesem Zusammenhang. Der Arzt ist für die Kranken da und nicht für die Gesunden. Auch zum Abendmahl lädt Jesus uns mit den Worten ein, kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her, ihr Beladenen, die euch bemüht habt in der vergangenen Woche, die es nicht geschafft habt, in der Familie ein guter Ehemann zu sein, Mutter, Vater oder auch Kind. Selbstgefälligkeit ist kein würdiger Zustand, Abendmahl zu feiern. Psalm 51, Vers 19, die Gott wohlgefälligen Opfer sind ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Schon im Alten Testament war das dem David bekannt. Die Gott wohlgefälligen Opfer sind ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Liebe Schwester, die Selbstprüfung geht nicht nur der Teilnahme am Abendmahl voraus. Das Abendmahl ist ein Selbstprüfungsmahl. So habe ich es eingangs gesagt. Die eigene Prüfung soll dich nicht vom Abendmahl fernhalten. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wer sich prüft, ist würdig mitzufeiern. Wer Abendmahl feiert, bekommt die Gelegenheit, sich zu prüfen. Und das Ergebnis soll noch eine andere Seite aufweisen. 2. Korinther 13, Vers 5. Erkennt ihr Christus in euch? Fragt der Apostel Paulus. Und ich erinnere mich in meine Kindheit zurück, wo dann die Väter und manchmal auch die Mütter der Gemeinde uns kleine Dötzen gefragt hat, wie geht's den Herrn Jesus in dir? Tolle Frage. Ist eine bessere Frage als, na, was hast du in Abitur geschrieben? Wie viele Einsen? Wie geht's den Herrn Jesus in dir? Und ich sah darin eine Verantwortung der älteren Schwestern und auch Brüder. Erkennt ihr Christus in euch? Ist der Glaube in dir noch lebendig? Lebt Jesus in dir? Ist er dein Lebensberater und Gestalter? Prägt er deine Worte, die du anderen nach dem Gottesdienst mitteilst? Ist Jesus die Mitte der Gemeinde? Das Ergebnis führt uns zu Jesus, so oder so, egal ob ja oder nein. Und er befindet sich dort, wo wir alle hingehören, ganz, ganz unten. Und ich zitiere zwei große Männer aus der katholischen Kirche. Zunächst einmal Meister Eckhart, ein Mystiker, der im 13. Jahrhundert lebte. Demut ist die Grundvoraussetzung christlichen Lebens. Vollkommene Demut geht über das Vernichten seiner selbst und stellt sich selber unter allen Kreaturen. Demut ist das sicherste Fundament, auf dem diese Vollkommenheit sich zu erheben vermag, denn wessen Natur hier in der tiefsten Niedrigkeit kriecht, dessen Geist fliegt auf zur höchsten Höhe der Gottheit. Das kann nur einer wiedergeben in Worten, der Gott so erfahren hat in der Einsamkeit und in der Stille. Und ein anderer, der ist uns vielleicht noch bekannter, Papst Johannes der 23. Es macht mir nichts aus, anzuerkennen und zu wiederholen, dass ich nichts bin und nichts gelte als ein reines Nichts. Solange jemand sein Ich nicht unter seine Füße gesetzt hat, ist er nicht frei. Boah. Und Jesus Christus ist gekommen, uns die Freiheit zu bringen, dass wir frei werden. Das verkündigen wir als Evangelium. Jesus, der König, und seine Kinder sind Königskinder. Unsere Unwürdigkeit vor Gott ist der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben. Nicht die soziale Stellung, die wir einnehmen, sondern diese Unwürdigkeit. Paulus sagt, lasst euch weder von Eifersucht noch von Ehrgeiz leiten, sondern übertrefft euch gegenseitig in Demut. Philipper 2, Vers 3. Und dort unten, ganz unten, wollen wir uns begegnen. Dort unten gibt es keinen Unterschied zwischen stark und schwach, arm und reich, dumm und intelligent. Und wisst ihr, weshalb es dort unten die Freiheit gibt? Da ist Platz, anders als auf der Autobahn. Da ist alles zu. Da steht alles. Nein, dort unten sind wenige. Sind nur ein paar Hansels. Hat nichts mit deinem Namen zu tun. Deshalb ist da so viel Platz. Deshalb haben wir Freiheit. Keiner bedrängt uns dort. Dort unten haben wir alle den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und ich wage zu sagen, wir singen es ja auch in einem Lied, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide, aber nur dort unten. Nur dort unten. Und ich zitiere den Apostel Paulus, berühmte Verse aus dem 2. Korintherbrief. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab das Preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Worte, die wir gern über die Lippen bringen, aber beherzigen wir sie auch? Beachten wir den Inhalt, beachten wir das, was hier steht. Und wenn ich dann den Hebräerbrief noch hinzunehme, da ich staune immer. Jesus Christus musste Barmherzigkeit lernen als Mensch. Hatte er vorher gar nicht nötig. Er musste Barmherzigkeit lernen. Er war in der Schule Gottes und er war in der Schule der Menschen. Er hat seine Menschen angeschaut, die um ihn herum waren. Und er musste an diesen Kreaturen, die alle verschmachtet waren, Barmherzigkeit lernen. Gott und Gottes Sohn musste lernen. Müssen wir auch lernen? Müssen wir Demut lernen? Barmherzigkeit lernen? Müssen wir es lernen, nach unten zu steigen wie Jesus Christus? Uns nichts einzubilden darauf, dass wir errettet sind, dass wir erlöst sind, sondern wir gehören ganz, ganz nach unten. Und darum besteht kein Unterschied zwischen Gottheit und Menschheit. Willst du Jesus erfahren? Willst du den Heiligen Geist erfahren? Willst du den Vater im Himmel erfahren? Dann musst du hinabsteigen. Und das ist nicht so einfach. Ich war vorher in der Technik, um meinen Stick dort abzugeben. Gar nicht so einfach, da runterzukommen. Diese enge Wendetreppe. Und dort unten wollen wir aufeinander warten und in der Liebe Jesu im Frieden gemeinsam das Mahl miteinander feiern. Und ich lade euch dazu ein, hinabzusteigen auf die Ebene, die Jesus uns bereitet hat.